Ja, ich habe das gerade zu dem Timo gesagt, dass ich über das rede, über das Thema, was er in unserem Gemeindebrief für diesen Monat geschrieben hat. Da geht es darum, er hat das überschrieben, bleibt in meiner Liebe. Und er spricht davon, dass ein in seiner Liebe wandeln, verweilen, bleiben. Sich Gottes ganz persönlicher Liebe bewusst zu sein, ist wichtig für jeden Christen. Sich Gottes ganz persönlicher Liebe bewusst zu sein, ist wichtig für jeden Christen. Wenn du nicht weißt in deinem Herzen, wenn das vielleicht nur so ein ferner Gedanke ist und du das in deinem Herzen nicht ergriffen hast, dass Gott dich liebt, dann fehlt dir was Fundamentales in dieser Beziehung. Das sehen wir schon so ähnlich. Ich sag mal, Familie ist für mich immer so das klassische Beispiel. Wenn Kinder nicht geborgen sind in der Liebe der Eltern, von Mutter und Vater, dann fehlt da was Fundamentales für den ganzen Lebensweg der Kinder. Da fehlt Vertrauen, da fehlt das innere Gefühl von, ich bin aufgehoben, ich bin angenommen, ich bin wertgeschätzt. Das fehlt, wenn die Liebe nicht da ist. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu unserem Herrn. Und ich schaue dich jetzt an, Lydia. So, ich sehe das so in den letzten Monaten, wie ihr aufblüht. Und ich habe so dein Gebet letzten Sonntag in der Anbetung noch so stückweise in Erinnerung. Da hast du auch davon gebetet, dass diese persönliche Liebe da ist, dass du das erfährst. So, das kam für mich dabei raus. Ne? Und das ist so schön, wenn jemand das von Herzen sagen kann, wenn du nicht nur Gott als diesen Fernen erlebst, sondern ganz persönlich. Und das ist was ganz Persönliches. Wir reden von Jesus, der kommt, wir feiern seine Ankunft, wir feiern seine Geburt. Aber er ist gekommen, um jedem Einzelnen Vergebung und Versöhnung mit dem Vater zu bringen. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was für ein Anspruch. Aber wenn du zum Vater im Himmel kommen willst, dann musst du Jesus kennenlernen. Du musst ihm folgen, du musst ihm vertrauen und dann zum Vater kommen können. Er sagt, betet das Vaterunser. Aber das Vaterunser können nur Kinder beten. Nur Kinder sagen Vater. Und ein Kind Gottes wirst du nur durch das, was Jesus für dich getan hat, wenn du das im Glauben ergreifen kannst. Nur dadurch. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Suchst du nach Wahrheit, nach Leben, nach einem Weg zu Gott? Geh zu Jesus. Ergreif ihn. Er ist nicht sichtbar hier, aber er ist gegenwärtig durch seinen Geist und er klopft an deine Herzenstür. Er möchte Einzug halten. Er möchte dir Vergebung bringen. Er sagt, das, was am Kreuz geschehen ist, was ich da getan habe, habe ich für dich ganz persönlich getan. Deine Sünden habe ich getragen. Deine Strafe habe ich auf mich genommen am Kreuz. Dass du frei sein kannst. Jeder, der das glaubt, den gab er das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Kannst du nachlesen? Steht da in der Bibel. Wie viele gehen daran vorbei? Ja, das ist der Punkt des Glaubens. Und jetzt will ich eigentlich zu meiner Predigt kommen. Das war so ein Vorspann. Wo ist denn mein Skript? Ich habe vor 14 Tagen habe ich so darüber geredet, dass wir einen festen Glauben haben müssen in unserer Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott steht auf Fundamenten. Und ein wesentliches Fundament ist der Glaube, der immer wieder angegriffen wird, wo wir in Zweifel geraten, wo ich auch ganz persönlich glaube, und das berichtet auch die Bibel, die Evangelien, dass es einen Widersacher gibt, der daran Interesse hat, dass wir unseren Glauben verlieren. Ja, den Teufel. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel, sagt Jesus. Wir sind in dieser Welt. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir nicht mehr von dieser Welt, sagt er. Aber das müssen wir festhalten. Unser Glaube muss stark werden und reifen und wachsen, sodass wir werden wie ein Baum. Er sagt, wir sollen verwurzelt sein in dem Wort, in der Beziehung zu Jesus, zu Gott und Wurzeln treiben. Das ist ein wunderbares Bild, ne? Und daraus wächst aus einer kleinen Pflanze ein starker Baum heran. Der feste Glaube, darüber habe ich letztes Mal gepredigt. Und ich habe diese Predigt eingeleitet mit der Aussage des Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Da schreibt er, dass es darum geht, dass Gott uns eines Tages vor sein eigenes Angesicht stellen will. Untadelig, in Reinheit, in Gerechtigkeit. Ich sag mal so, jeder, der selbstkritisch ist, der weiß, dass er das so nicht selbst erreichen kann. Niemand kann aus eigener Kraft gerecht werden vor Gott. Niemand. Aber Gott möchte das, dass wir in diesen Stand kommen und eines Tages, und ich persönlich glaube, das ist dann, wenn es ums Gericht geht, wenn wir Rechenschaft ablegen für unser Leben, dass wir eines Tages vor ihm stehen können und gerecht gesprochen sind, untadelig, in Reinheit, wie eine schöne Braut. Und das empfangen wir nur durch Jesus, nur durch diesen Glauben an ihn. Nur dadurch empfangen wir das. Nicht aus eigener Kraft. Du kannst so fleißig sein, du kannst in deinem Herzen an Gott glauben und ihm sagen, ich möchte und tun und tun und tun und tun und immer wieder fallen und bitter enttäuscht von dir selbst sein und unter Versagensängsten leiden dabei sogar, womöglich. Und dieses Gefühl haben, ich kann Gott nicht genügen. Ja, du bist wie eine reife Pflaume, sage ich dir. Lass dich pflücken von unserem Herrn. Du kannst es nicht, das ist die Botschaft. Nur Jesus kann es. Du musst zu Jesus kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Auch nicht durch religiöse Übungen, die noch so gut gemeint sein mögen. Du schaffst es nicht. Aber Gottes Ziel ist dich persönlich eines Tages vor seinem Angesicht stehen zu haben und zu sagen, du bist gerecht, du bist untadelig in Jesus Christus. Davon spricht der Epheserbrief. So, und über diesen Glauben, der fest werden soll, habe ich letztes Mal gesprochen. Und aber das reicht nicht. Der Glaube ist ein Fundament. Es gibt noch mindestens ein weiteres. Und ein drittes habe ich für mich auch erkoren, darüber werde ich demnächst auch noch sprechen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, schreibt der Paulus an die Korinther über die Liebe. Das ist vielen, vielen Menschen bekannt, das hohe Lied der Liebe. Aber wenn du keine Liebe hast, dann das. Du kannst das und das und das und das tun, aber wenn du keine Liebe hast, ist es alles nichts wert. Wird sehr gerne genommen bei Hochzeiten. So, die Verse aus diesem Kapitel. Aber wir müssen auch wissen, was da drin steht. Da steht dann zum Beispiel drin, oder ich schlage es jetzt mal auf, 1. Korinther 13, ich lese jetzt nur mal den Vers 2. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Also wenn ich prophetisch unterwegs bin, eine echte Beziehung habe, Geheimnisse von Gott offenbart bekommen habe, Erkenntnis habe von Gott, und einen unheimlich festen Glauben, einen starken Glauben habe, sogar, dass ich Berge versetzen könnte. was schon wirklich einen starken Glauben erfordert. Das ist aber sinnbildlich, denke ich. Ne? Wenn ich das alles könnte, aber ich hätte keine Liebe, sagt der Paulus hier den Korinthern, dann ist es nichts. Schall und Rauch. Schall und Rauch. Es ist nichts. Steht hier. Und hätte keine Liebe, dann wäre ich sogar, ich nichts verloren. Das höchste Gebot, das Jesus gesagt hat, Markus Evangelium Kapitel 11 oder 12, Vers 29, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, lieben sollst, von ganzer Kraft, von allem Verstand, mit all deinem Sein und Tun, sage ich jetzt mal. Und du sollst deine Nächsten lieben. Das ist das Gebot, was Jesus gibt. Und der Dings hier, der Timo schreibt bei uns hier im Gemeindebrief, dass Jesus sagt, dass gleich wie mich mein Vater liebt, sagt Jesus, also liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt da drin. Empfangt diese Liebe und bleibt da drin. Das ist ein wesentliches Fundament unserer Beziehung zu unserem Herrn. Dass wir wissen, wir sind Geliebte. Wir sind geliebt als Erstes. Schnell holen uns ja so Gedanken ein wie, ich muss vor Gott bestehen können. Dieser Gott, dieser Große, dieser Eifersüchtige, dieser Heilige, vor dem ich so nicht bestehen kann, der die Macht hat, mich in die Hölle zu schmeißen, mich zu verdammen auf ewig. Wie schnell kommt dann Furcht? Wie schnell kommt dann Angst? Aber das alles löst sich auf, wenn du in deinem Herzen weißt, fest trägst, dass Gott dich liebt. Und das kannst du nicht herbeireden. Du kannst dafür beten, dass Gott sich dir offenbart, dass du diese Liebe erfährst. Das kann man nicht machen. Das ist kein Gedanke, sondern eine Herzenserfahrung. Wenn der Herr dir begegnet, wenn der Herr dir begegnet, und ich habe jetzt eine Geschichte mitgebracht aus dem Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium, die so für mich so dafür spricht, dass der Herr jemandem begegnet ist und dieser Mensch mit einer außergewöhnlichen Liebe und Hinwendung, Anbetung zu unserem Herrn antwortet. Diese Geschichte steht im Lukas Kapitel 7. Da ist die Rede davon, dass Jesus von einem Pharisäer, der Simon hieß, das ist ab Vers 36, Kapitel 7, Vers 36 im Lukas-Evangelium, Jesus wird von einem Pharisäer eingeladen zu einem Festmahl. Ja, und ein Pharisäer war eine hochgestellte Persönlichkeit. Und das lief dann eigentlich so ab, so es gab in den Häusern der reichen Bevölkerung, gab es Innenhöfe. Und bei dem warmen Wetter wurden diese Innenhöfe genutzt, um abends dann sich zu versammeln und ein Fest zu machen. Und das wurde angerichtet und man lag zu Tisch. Da waren dann also große Kissen und ich weiß nicht, was alles an bequemen Sachen. Und dann lag man da, meist auf dem linken Arm abgestützt. Und dann hat man sich unterhalten, Konversation gemacht und dann von den Dingen, die da standen, auch gegessen. So lief das ab. So, und Jesus war also zu einem Pharisäer eingeladen. Also das war ein Zeitpunkt, wo er nicht, den Pharisäer noch nicht so ganz im Clinch lag. Ne? Die haben ihn noch abschätzig betrachtet. Und das sieht man auch in dieser Geschichte, dass der Simon ihn betrachtet und beobachtet und bewertet. Da kommt dann plötzlich ganz unerwartet eine Frau, eine stadtbekannte Frau, eine Sünderin. Die wird hier nicht mal mit Namen genannt. Und die geht in dieses Haus, in diese Festversammlung. Es ist auch nicht da berichtet, wie die da überhaupt reinkam. Das erscheint ja schon irgendwo komisch, ne? So eine Stadtbekannte dann in so einen erlauchten Kreis. Aber sie findet da Zugang und sie tritt von hinten zu Jesus. Also stellt euch vor, runder Kreis oder viereckiger Kreis, alle liegen zu Tisch und haben die Füße nach hinten geklappt. Und die Füße waren bloß, die Schuhe hatte man abgelegt, weil die Füße wurden dann durch eine Waschung gereinigt. Das war so Standard. Ne? So, und dann kommt diese Frau von hinten an Jesus heran. Und wie sie niederkniet zu seinen Füßen, fängt sie an zu weinen. Und sie weint so sehr und hat in dem Moment kein Tuch dabei und macht ihre Haare frei, was eigentlich damals ein Unding war für Frauen, die Haare frei zu machen, und trocknet ihm die Füße ab. Dann hat sie ein Alabasterfläschchen dabei. In diesem Fläschchen wurden kostbarste Salböle verwahrt. Und so ein Fläschchen hatte sie dabei. Und sie salbte seine Füße und sagte kein Wort. Und dann wird dann beschrieben, was in dem Simon, dem Gastgeber, dem Pharisäer, ablief. Der beobachtete Jesus und sagte, wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste der jetzt, dass das eine Sünderin ist. Ne? Und Jesus, der nicht nur ein Prophet, sondern Gottes Sohn ist, weiß sofort, was Simon in seinem Herzen trägt und sagt, Simon. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Da sind zwei Schuldner, die haben einen Gläubiger, einen gemeinsamen. Der eine schuldet 500 Denare und der nächste 50. Und weil sie beide nicht zahlen können, ihre Schuld, erlässt der Gläubiger beiden diese Schuld. Was meinst du, Simon? Wer liebt und dankt dem Gläubiger mehr? Ja, ist doch wohl klar. Der, dem die meiste Schuld, die größte Schuld erlassen ist. Genau. Und deswegen ist dieser Frau die Sünde vergeben. Sie freut sich daran, dass ihr vergeben ist. Sie hat eine große Schuld und ihr ist vergeben. Das Ganze spricht, und er sagt, deswegen liebt sie so sehr, hat sie ihrer Liebe solch einen Ausdruck gegeben. Und mich berührt jetzt in dieser Hinsicht, im Sinne meiner Predigt, diese Geschichte so sehr, weil ich sagte, was ist in dieser Frau abgegangen, dass sie alle Scheu ablegt und nur ein Ziel hat. Sie hört davon, Jesus ist bei diesem Pharisäer. Ein Haus, in das sie nicht eintreten darf eigentlich, aufgrund ihrer Sünde. Der Pharisäer war ein religiöser Schriftgelehrter. Und sie geht dahin und kümmert sich nicht um die, die drumherum sind. Und sie fällt sofort auf ihre Knie und weint. Und ich sage, das ist ein Weinen der Dankbarkeit, ein Weinen der Demut, ein Weinen in dem Bewusstsein, ich habe solch eine große Sünde getan. Sie war eine stadtbekannte Sünderin. Ich denke, dass sie eine Hure war. Jeder kannte sie. Und ihr ist Jesus sehr wahrscheinlich vorher begegnet oder sie hat sein Wort gehört. Und es hat ihr Herz erreicht. Und sie geht zu ihm und bedankt sich in einer Form und Weise, die für Hingabe und Anbetung spricht. Ich weiß nicht, ob ich jemals solch eine Dankbarkeit und Hingabe zu meinem Herrn empfunden habe. Aber das ist solch eine Qualität. Der Herr hat ihr Herz vollkommen in Tiefe erreicht und sie antwortet in Liebe. Und das drückt sich aus in Demut. Jesus beschreibt das ja noch so und sagt dem Simon, ich bin hierher gekommen, du hast mir nicht meine Füße gewaschen. Das war Standard. Den Gästen wurden die Füße gewaschen. Das war Reinigungsvorschrift. Die kamen frisch gereinigt und auf dem Weg zum Gastgeber wurden die Füße staubig. Deswegen wurden die Schuhe abgelegt und Diener des Hauses reinigten, wuschen die Füße. Ja, wir erinnern uns vielleicht an die Fußwaschung beim letzten Abendmahl, als Jesus das mit den Jüngern machte. Ja, und das ist eine absolute Haltung der Demütigung. Ich komme in Demut zu dir. Ich wasche dir die Füße. Und Jesus sagt weiter, du hast mich nicht geküsst. Das Begrüßungszeremoniell. Der Gastgeber empfing den Gast und begrüßte ihn mit dem Gruß Shalom. Friede sei mit dir. Und dann gab er ihm einen Wangenkuss als Bestätigung dessen, dass der Friede da ist. Das hatte der Simon bei Jesus nicht gemacht. Und Jesus sagt, und die Frau küsst unablässig meine Füße. Und dann salbte sie ihn. Und das war eigentlich auch Standard, dass der Gastgeber Salböl gab, damit sich die Gäste Hände und auch das Haar richten konnten. Die Hände salben konnten und das Haar. Und das machte alles die Frau. Liebe. Er sagt, denn deshalb sage ich dir, spricht er zu Simon, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Gott schenke uns Gnade, dass wir unsere Sünde vor ihm begreifen und verstehen. Dass wir nicht daran zerbrechen, sondern in dem Sinne verstehen, was er uns am Kreuz von Golgatha abgenommen hat. All die Strafe, die er getragen hat. All den Zorn Gottes, so heißt es, den er auf sich genommen hat, bis hin zur Verlassenheit. Er sagte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen, bevor er starb? Das hat Jesus alles auf sich genommen. Geißelung, blutrünstigster Art am Kreuz. Da starben nur Verbrecher. Es war ein absolut qualvoller Tod. Das hat Jesus für uns auf sich genommen. Wir wissen das, aber ich ringe manchmal darum, dass das wirklich so in Tiefe mein Herz erreicht, dass ich weiß, er hat es für mich getan. Und der Paulus schreibt in einem Brief, in dem Brief an die Epheser, an die Gemeinde zu Ephesus, dass er betet, und diesen Stelle hat der Timo auch in dem Gemeindebrief angeführt, oder ein Vers daraus. Ich will da mal kurz was vorlesen. Ne? Der Paulus schreibt, dass er für die Gemeinde betet. Und dieses Gebet führt er hier an. Im Epheserbrief Kapitel 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Ich wiederhole das nochmal. Paulus betet darum, dass der Herr uns Kraft gibt durch seinen Geist und dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden können. Das heißt, wenn wir innerlich stark sind, dass wir dann Bedarf haben, dass wir eigentlich schwach sind innerlich. Wenn Paulus sagt, du musst stark werden innerlich durch den Geist Gottes, dann ist da eine Schwäche. Und diese Schwäche, ich weiß nicht, wie wir uns selbst so reflektieren, aber ich weiß, dass ich viele schwache Punkte in meinem Inneren habe. Wenn ich mein Leben in Bezug setze zu Gott, dann weiß ich, ich bin so schwach. Ich bin so ungenügend. Ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich habe über Jahre, Jahrzehnte mit Misstrauen zu kämpfen gehabt. Ich war ein misstrauischer Mensch und das hat sich auch in Bezug auf Gott ausgewirkt. Da gibt es Sünde, da gibt es Süchte und viele Dinge mehr, Unreinheiten, wo wir einfach sagen, darf keiner wissen, dass ich sowas tue. Ja? Aber ganz ehrlich, wir Menschen sind alle gleich. Deswegen sind wir erlösungsbedürftig. Wir können uns da nicht rausretten. Wir können uns nicht selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Geht nicht. Der Herr hat es getan. Und er möchte, dass wir das ablegen können, dass wir stark werden am inneren Menschen. Und zwar geschieht das durch seinen Geist, dass der Geist uns das Wort aufschließt, dass der Geist mit uns durch die Vergangenheit geht und Dinge zu seiner Zeit ans Licht bringt und uns herausfordert, das anzugehen und uns heilen zu lassen, reinigen zu lassen. Und ich sage dir was, es gibt keinen Zeitpunkt zu spät. Ich werde nächstes Jahr 63 und ich bin aktuell in einer Phase, wo ich merke, aus meiner Jugend kommen Sachen hoch, die mich ein ganzes Leben lang gequält haben. Ich hatte gelernt, damit umzugehen, stark zu sein, dagegen in eigener Kraft anzugehen. Und jetzt war plötzlich meine Stärke weg. Und ich weiß, es ist jetzt offenbar geworden und Gottes Zeitpunkt der Heilung ist da. Alles, auch wenn ich mal Niedergang erlebe, dient mir zum Besten. Alles. Ich bin in Gottes Hand. Er geht mit mir seinen Weg. Ich habe schon viel Heilung erlebt. Und er tut das in seiner Weisheit. Jetzt werde ich bald 63. Und ich darf an diesen Punkt mit meinem Herrn rangehen. Und Heilung erleben, bin ich fest von überzeugt. Ja? Paulus betet, dass wir stark werden am inwendigen Menschen durch den Geist Gottes. Und dass dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wieder dieses Bild, was wir letztes Mal schon auch in Bezug auf den Glauben hatten, von dem Baum, der Wurzeln treibt, ganz tief in die Erde und da seine Lebenskraft herauszieht und daraus aus dieser Lebenskraft wachsen und entwickeln kann, sich entwickeln kann und fest wird, stehen kann. Eingewurzelt in die Liebe. Du sollst aus der Liebe Gottes heraus wachsen können, stark werden da drin, stehen wie ein Baum. Du weißt fest, ich bin verankert in der Liebe Gottes. Ich kann stehen. Er liebt mich.
Halleluja.
Halleluja. Und wieder dieses Bild gegründet. Das ist das Bild vom Hausbau. Hatte ich letztes Mal auch gesagt. Ne? Wer sein Haus auf Sand baut, ja, da kommt ein Sturm und dann ist es weg. Aber Jesus sagt, wenn du mein Wort hörst und es tut, und ich füge jetzt da ein, und dazwischen steht immer der Glaube, du tust sein Wort nicht, wenn du es nicht glaubst. Aber wenn du es hörst und tust, dann bist du wie einer, der sein Haus auf ein festes Fundament baut für dein ganzes Leben. Und genauso ist es mit der Liebe. Wir müssen darauf gegründet sein. Unser Lebenshaus muss darauf gegründet sein, in dieser Beziehung zu unserem Herrn zu stehen und zu erfahren, er liebt mich. Er liebt mich. Ich bin sein geliebtes Kind. Halleluja. Auch wenn er heilig ist, auch wenn er vollkommen gerecht ist, ja, und ich ihm nicht das Wasser reichen kann, nicht in eigener Kraft vor ihm vollkommen sein kann, sondern einfach so erscheine, wie ich bin vor ihm. Aber ich kann das, weil ich die Liebe Gottes erfahren habe, weil Jesus sie mir gebracht hat, weil er den Weg bereitet hat für mich. Das ist das Evangelium. Frohe Botschaft. Wir freuen uns, dass der Herr geboren ist. Wir freuen uns, dass er gekommen ist. Wir freuen uns darüber. Der Herr, unser Gott, hat den Retter geschickt. Der, der uns vor der ewigen Verdammnis bewahrt. Halleluja. Ja, und das ist dann auch das Zeugnis, wenn du die Bibelstellen hier liest, ne? Galater 2, Vers 20, habe ich letztes Mal auch mal vorgelesen, nur den ersten Teil. Da schreibt der Paulus an die Galater, an die Gemeinde, was heißt Galater? An die Galater. Schreibt er, 2, Vers 20, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Das hatte ich letztes Mal, ne? Das ist das mit dem Glauben. Ich lebe aus Glauben heraus, in der Beziehung zu Gott. Und dann kommt der Halbsatz hinterher. Also ich sagte, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das überliest man so schnell. Jesus hat Paulus geliebt. Jesus hat sich für Paulus dahingegeben. Paulus sagt, habe ich ganz persönlich ergriffen. Das war für mich. Für mich. Ich weiß, dass ich ein Geliebter des Sohnes Gottes bin, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Ja. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Und das lesen wir auch im ersten Johannesbrief. Der Johannes, der schreibt das hier. Er schreibt unheimlich viel über die Liebe Gottes in diesen Briefen. Und er schreibt im Kapitel 4, Vers 16, wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist das, was der Timotheus uns in den Gemeindebrief geschrieben hat. Ich lese das nochmal. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt. Und erkennen heißt, da steht, erkennen heißt von Tiefe her. Da ist eine tiefe Vertrautheit entstanden. Das ist nicht, das hat echte Substanz, Beziehungssubstanz. Mir ist wirklich was offenbar geworden in meinem Herzen. Ich habe es erkannt. Gott liebt mich. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und ihr auch geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, wer das ergreift und daran festhält, der bleibt auch in Gott, hält an ihm fest. Und das Schöne ist, so wie der Johannes hier schreibt, und Gott bleibt in ihm durch seinen Geist. Wir glauben die Liebe Gottes. Wir werden erfüllt mit seinem Geist. Er rührt das in unseren Herzen an. Wir halten es fest und die Beziehung hat Bestand. Der Herr bleibt bei dir in seiner Liebe. Ein paar Verse vorher lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen. Wenn wir von Erscheinen sprechen, dann sagen wir immer, dann denke ich immer an Weihnachten. Die Liebe Gottes ist erschienen. Ja, das hören wir so oft. Aber ganz ehrlich, wenn wir das so sagen zu Weihnachten, Christ ist erschienen, singen wir. Welche Qualität hat das denn für uns? Er ist wirklich sichtbar geworden. Gottes Liebe ist in Christus sichtbar geworden. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott hat Jesus gesandt, das feiern wir zu Weihnachten, in seiner Liebe, damit wir leben dürfen. Programm. Jesus, mach dich auf den Weg. Jesus, geh in diese verlorene Welt. Jesus, werde ein Mensch. Jesus, geh diesen Weg ans Kreuz. Sei heilig und ohne Sünde. Rette diese Menschen durch dein Opfer. Das hat er getan. Jesus hat das getan. Darin besteht die Liebe, das ist der nächste Vers, Vers 10, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Das ist die Liebe. Gott liebt uns zuerst, genau wie diese Frau in dieser Geschichte, diese Sünderin. Sie hat die Liebe Gottes erfahren, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. Das war nicht nur auf Kopfebene, im Verstand. Ihr Herz ist zutiefst angerührt worden. Und dann konnte sie antworten mit Liebe. Ich habe dich erkannt, mein Gott, und ich glaube dir. Und mein Herz spricht Liebe zu dir. Ich bin dir so dankbar, dass ich ewiges Leben haben darf. Ich bin dir so dankbar, dass ich eines Tages vor deinem Angesicht stehen darf und weil ich Jesus geglaubt habe, gerecht sein darf und ewiges Leben in deiner Gegenwart empfange und nicht in die ewige Verdammnis muss. Ich bin dir so dankbar. Herr, ich will dir folgen. Ich demütige mich vor dir. Ich küsse dich. Ich salbe dich. Ist mir egal, was die Leute denken. Du bist mein Ein und Alles. Das drückt diese Frau durch ihre Handlung aus. Haben wir das für uns ergriffen? Das regt zum Nachdenken an. Ich weiß, dass wir unterschiedlichen Stand haben. Der eine mehr, der andere weniger. Ich will uns alle ermutigen. Lasst uns danach ausstrecken. Lasst uns darum ringen und beten, dass wir die Liebe Gottes ergreifen können in unseren Herzen. Dass Gott uns nahe kommt, dass wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Ehrlich, wir feiern Weihnachten. Ich weiß nicht, ich habe in der Bibel noch nicht gelesen, dass die Hirten da waren und die frohe Kunde durch den Engel bekamen und dann schlugen sie Weihnachtsbäume auf. Das ist unser Brauch. Ich finde das auch total schön. Ich will da gar nicht gegen gehen. Aber es darf nicht den Sinn des Festes verändern. Das Fest, das Weihnachtsfest ist, Jesus ist geboren. Gott, darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Ja. Ja. Und diese Liebe ist, so wie der Paulus sagt, unermesslich. Wir sollen danach trachten, die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe, das volle Ausmaß der Liebe Christi zu erkennen. Und die Liebe Christi ist das, was in unseren Herzen wohnen soll. Die Liebe Christi ist die Liebe, die den Vater bedingungslos liebt, bis hin zum Tod. Die Liebe Christi ist die Liebe, die den Nächsten bedingungslos liebt und sich für ihn hingibt, bis hin zum Tod. Das ist die Liebe Christi. Die Liebe, die den Vater liebt, so dass er sagt, ich und der Vater sind eins, vollkommen einig. Und sein Wille soll geschehen. Halleluja. Halleluja. Vater, und ich danke dir, dass du so groß bist, Herr. Ich danke dir, mein Gott, dass du nicht zurückgehalten hast. Ich danke dir von Herzen, dass du deinen Sohn geschickt hast, Jesus Christus, dass wir uns jedes Jahr daran erinnern dürfen und auch so. Ich danke dir, Herr, dass wir dich erleben dürfen in deiner Liebe, dass du uns hilfst auf unserem Lebensweg, dass du uns in unserem Inneren stark machst und veränderst. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht verlässt, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Herr, du bist gut. Deine Liebe ist wunderbar, Herr. Deine Liebe ist einzigartig. Wer liebt so wie du, mein Gott? Danke, Herr. Herr, offenbare du dich uns. Segne uns mit dieser Gnade, dass wir deine Liebe in Tiefe kosten dürfen, Herr. In Jesu Namen. Amen.